Hey, so gut, dass du so früh aufgestanden bist heute, schon hier bist, mit uns feierst diesen Ostersonntag. Ich will einen ganz besonderen Gruß rausschicken an all die, die jetzt nicht hier sind, die zu Hause sind, weil sie es wollen, weil sie einfach ihr Frühstück genießen, den Sonntagmorgen zu Hause, aber ganz besonders an all diejenigen, die nicht hier sind und es eigentlich nicht wollen. An die, die krank sind, an die, die irgendwo in Krankenhäusern sind, unterwegs sind. Einen ganz, ganz herzlichen Gruß an euch, einen Riesenapplaus. Ihr seid dabei und wir feiern auch mit euch. Ich habe diese Woche eine Umfrage gelesen und die hat mich tatsächlich ganz schön erschreckt. Das kommt nicht mehr so oft vor, weil ich schon mit allem rechne, aber das fand ich doch irgendwie sehr, sehr strange. In dieser Umfrage gaben 38% der Katholiken und 29% der evangelischen Kirchenangehörigen an, dass sie an die leibhaftige Auferstehung glauben. Ja, da muss ich schön. Aha. Immerhin, bei den Freikirchen waren das 58%, aber bevor wir uns jetzt loben, das heißt im Umkehrschluss, über 50% all derer, die sich Christen nennen, glauben nicht an die leibhaftige Auferstehung von Jesus. Wow, das musste ich erstmal sacken lassen. Das hat mich echt irgendwie doch erschüttert. Und ich habe mich gefragt, wenn das wirklich so ist und du nicht an die leibhaftige Auferstehung glaubst, also leibhaftig heißt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass sein Körper, der tot war, wieder lebt und er raus ist aus dem Grab und jetzt rumläuft und auferstanden ist eben. Was bedeutet dann Ostern, wenn du das nicht glaubst? So, und das allererste, was Ostern dann bedeutet, ist, es ist eine Reduktion auf das Kreuz. Gut, das Kreuz, das zu leugnen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, ist einfach dumm. Ja. Es gibt keine historische Tatsache, die so gut belegt ist, die so bewiesen ist wie das Kreuz von Jesus. Jemand hat mal geschrieben, also die Tatsache, dass Jesus an diesem Kreuz hing und dort gestorben ist, ist besser bewiesen, als dass es Julius Caesar gab. Also daran zu zweifeln, da sind wir uns eigentlich einig. Einigkeit ist aber sofort vorbei, wenn es darum geht, warum wurde Jesus gekreuzigt? Und hey, da macht sich etwas breit in unserem Land seit Monaten. Ich habe das vor etwa 3,5 Jahren in ein paar Diskussionen mal gesagt und habe gesagt, unter ein paar Theologenkollegen, habe ich gesagt, hey, wenn das so weitergeht, dann werden wir in 3 bis 5 Jahren an dem Punkt sein in Deutschland, und da sind wir jetzt mittendrin, wo die Bedeutung vom Kreuz flächendeckend in Frage gestellt wird. Es gibt eine Haltung in vielen, vielen Kirchen, unter vielen Christen, die sagt, Jesus starb als Konsequenz. Also Jesus hat mit seinen Reden, mit seinem Handeln, er hat so mega provoziert, das ist auch kein Zufall, dass die Tempelreinigung so eins der letzten Dinge vor der Kreuzigung war. Und sie sagen, hey, er hat einfach das religiöse Establishment so provoziert, dass er halt zu viel war. Er war denen im Weg, er war zu viel, es war too much. Und deshalb musste er sterben. Und das mag logisch erscheinen, aber es trifft den Sinn von Jesu Tod nicht im Geringsten. Jesus starb, weil er die ganze Sünde der Menschheit auf sich genommen hat und damit den Zorn Gottes auf sich genommen hat, und dafür musste er sterben. Und das ist uns zu viel. Also die Aussage, hey, das kann man doch so nicht sehen. Wie bitteschön muss dieser Gott denn drauf sein, dass er seinen Sohn stellvertretend für seinen Zorn sterben lässt? Da werden Ausdrücke benutzt wie so universaler Kindesmissbrauch. Also wie muss dieser Gott denn ticken, wenn das stimmen würde. Und ich habe mir überlegt, okay, was steckt für eine Gottesvorstellung dahinter, wenn man diese Position hat? Und eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Dahinter steckt eine Gottesvorstellung von zwei verschiedenen Persönlichkeiten. Da ist zum einen dieser alte Mann, der ein Aggressionsproblem hat, der irgendwo auf einem Thron sitzt und nur drauf wartet, wie er uns alle miteinander richten kann und wie er richtig wütend werden kann und endlich seinen Zorn mal rauslassen kann. So Gott. Und dann ist da dieser Jesus, dieser Sanfte, dieser Pazifist, dieser Harmonische, der halt alles mit sich machen lässt. Aha. Ist das Gott? Wenn du so denkst, wenn das dein Gottesbild ist, dann verstehe ich, dass du ein massives Glaubensproblem hast. Dann verstehe ich, dass du den Glauben über Bord wirfst, dass du sagst, boah, das kann und will ich nicht mehr glauben. Das Problem ist, wenn unser Gottesbild, das Bild, das wir von Gott haben, nur aus dem besteht, was wir uns auch vorstellen können, was in unsere Logik hineinpasst. Wisst ihr, was Gott dann ist? Die Summe unserer Vorstellung. Dann ist Gott nur ein Abbild dessen, was du in deinem Hirn denken kannst. Und ganz ehrlich, an den Gott will ich nicht glauben. Das wäre mir persönlich zu wenig. Und deshalb brauche ich etwas anderes. Ich brauche diesen Gott, der sich selber vorstellt. Wie kann ich den kennenlernen? Natürlich kann ich Gott in der Natur suchen. Natürlich kann ich Gott in schönen Dingen suchen. Aber wenn ich diesen Gott wirklich kennenlernen will, muss ich ihn da suchen, wo er sich vorstellt. In seinem Wort, in der Bibel drin. Und ich möchte euch mit reinnehmen in den Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Manchmal heißt es hier überwältigt. Und mit das Wort, hier steht im Griechisch Logos, da ist Jesus gemeint. Die Bibel erklärt sich selber. Ja, das taucht nochmal auf in Offenbarung 19, da heißt es, und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Es geht hier um Jesus. So, und was schreibt jetzt Johannes weiter darüber? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ich gebe das ganz offen zu. Bibel lesen ist manchmal anstrengend. Bibel lesen erfordert manchmal mehr als einfach nur so ein Satz geschwind drüber lesen und dann habe ich es und gut ist es. Was steht hier? Ich möchte mit dir die Details anschauen. Warum ist das so wichtig? Weil bevor wir unseren Glauben ablehnen, bevor wir sagen, ich kann es nicht mehr glauben, sollten wir uns wirklich die Mühe machen zu lesen, was dort wirklich steht. Und das Wort Jesus war Gott und wurde Fleisch. Hey, dort steht etwas, wo deine Fantasie und meine hoffentlich endet. Da steht, dass Gott selber in Jesus Mensch wird. Okay. Es wohnte unter uns. Und ganz wörtlich übersetzt heißt es hier, er schlug sein Zelt unter uns auf. Und vielleicht klingelt es beim einen oder anderen, er schlug sein Zelt auf. Das ist eine Anspielung auf die Stiftshütte. Gott wohnt bei den Menschen, er schlägt sein Zelt auf bei den Menschen. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Eine Anspielung auf 2. Mose 33. Moses sagt zu Gott, hey, lass mich bitte deine Herrlichkeit sehen. Das ist mein Wunsch, mein Herzenswunsch. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Als eines einzigen vom Vater. Und das ist ein mega komplizierter Begriff. Nicht geschaffen, sondern gezeugt. Boah, wo ist da ein Unterschied? Nicht geschaffen, sondern gezeugt. Alles, was wir schaffen, ist, du nimmst etwas und machst was daraus. Das ist geschaffen. So, aber Jesus ist nicht geschaffen, er ist gezeugt. Und ich habe das irgendwie nicht gecheckt, den Unterschied. Ich habe mal nachgeschaut, eines der schlauesten Menschen des letzten Jahrhunderts, C.S. Lewis, der hat das mega gut formuliert. Und er hat gesagt, also geschaffen heißt, ich nehme was und mache es. Gezeugt heißt, durch mein Sein existierst du. Habe ich nicht kapiert. Aber C.S. Lewis erklärt es. Er sagt, stell dir mal die Sonne vor. Habt ihr Sonne? Nicht so schwer, gell? Durch die Existenz der Sonne existiert Wärme. Wärme ist geschaffen, nein, gezeugt. Weil es parallel existiert. Durch die Sonne existiert auch Wärme. Durch den Vater existiert auch der Sohn. Ah, ich verstehe auf einmal. Vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das ist wieder eine Anspielung. Mose bittet Gott und sagt, hey, wer bist du? Stell dich vor. Und Gott nennt seinen Namen und er sagt, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Wahrheit. So, war jetzt kompliziert. Ich mache es dir jetzt ganz einfach. Das sind 5 Hinweise in einem einzigen Vers. 5 Hinweise. Merkst du, dem ist das wichtig. Auf was weist er hin? Und das macht er ganz kurz in Johannes 10, 30. Ich und der Vater sind eins. Ah, Halleluja, warum nicht gleich? So einfach. Ich und der Vater sind eins. Was ist der Rückschluss? Nix. Alter Mann, Aggressionsproblem, junger Softie. Ich und der Vater, wir sind eins. Gott opfert sich selbst. Nicht, komm, ich nehme meinen Sohn und den gehe. Nein, er opfert sich selbst, denn der Vater und der Sohn, sie sind eins. Und das macht er für uns. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben jetzt Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die eine Bedeutung von Ostern. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Okay, warum? Ich weiß nicht, ob du dich das je gefragt hast. Warum? Gott, wie bist du drauf? Brauchst du das echt? Also, wenn es doch nur darum geht, diesen Schuldschein zu vernichten, das hätte er doch auch anders machen können, oder? Der hätte doch einfach sagen können, wisst ihr was, Leute, komm, schwamm drüber. Ey, vergeben, es ist in Ordnung. Vergessen wir es. Lass gut sein. Und es ist vielleicht eines der kompliziertesten Themen der Menschheit. Die eine Antwort darauf ist, weil Gott gerecht ist. Und es wäre nicht gerecht. Stell dir vor, du würdest wirklich im Himmel in Ewigkeit neben Putin, neben Hitler, neben sonstigem sitzen und in Ewigkeit den anschauen und sagen, ja, Gott hat gesagt, schwamm drüber. Ist okay, vergess mal. Wäre nicht gerecht, oder? Aber steckt noch etwas dahinter, was so unfassbar tief ist. An Ostern ist so viel mehr passiert. Das, was 50% der Christen nicht mehr glaubt. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Und wisst ihr was? Wir sind angekommen an einem Punkt in unserer Gesellschaft drinnen. Ostern besteht nur noch aus dem Kreuz. Und das ist so richtig. Und es ist so wichtig, dass Gott uns die Schuld weggenommen hat. Und das ist so egoistisch. Gott geht es um mehr als um dich. Wow. Fühlt sich nicht mehr gut an, gell? Aber Gott geht es um alles. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Hey, warum fällt es uns so schwer, das zu glauben? Warum fällt es uns so schwer, Ostern beides zu feiern? Wisst ihr warum? Das ist so simpel, weil wir nicht mehr an Mächte und Gewalten glauben. Warte, Mächte und Gewalten, jetzt come on, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Jetzt fängt er gleich noch mit dem Teufel an. Ah, komm, da sind wir doch drüber weg. Da sind wir doch viel, viel weiter, oder, in unserer modernen Gesellschaft. Das passt nicht mehr. Aber wisst ihr was? Die Bibel, die geht davon aus, dass es Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt gibt. Und sie macht etwas, es hat mich zutiefst erschüttert, als ich das erste Mal gecheckt habe. Mächte und Gewalten nennt sie Elohim. Und für die, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, ja, sie nennt auch Gott Elohim. Wie jetzt? Gott und Götter? Ja. Genau das ist das Bild, das uns die Bibel lehrt. Das ist das, was wir in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr kapiert haben. Die Bibel sagt, es gibt Gott und es gibt Götter. Und ganz by the way, sie spricht auch von Götzen. Und Götzen, jetzt sagen die alle hier, die sind doch tot. Das stimmt. Genau das sagt die Bibel. Götzen sind aus Holz, aus Metall, aus Erde, aus irgendwas. Das sind Abbilder. Ja, von was eigentlich? Götzen sind tot, sagt die Bibel. Aber sie sind Abbilder für Götter und die sind lebendig. Ist das echt die Message von Ostern? Ja, das ist die Message. Weil im Gegensatz zu allen anderen Religionen dieser Welt sagt die Bibel, Jahwe Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der sich uns vorstellt, der Gott, der in Jesus eins ist, steht über all den Göttern. Er ist über all diesen Göttern, die existieren, aber er steht drüber. Und die Bibel sagt, er selber hat den Kampf angetreten gegen all diese Götter. Und Ostern ist das triumphale Eingreifen Gottes in diesen Kampf. Können wir ihm dafür mal einen Applaus geben? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, fällt schwer, gell? Jesus hat mir vergeben, yeah, dafür kann ich viel leichter klatschen. Ey, aber es ist so viel größer. Gott hat gesagt, all diese Götter, die Einfluss haben, die das Leben verderben, die das Böse hervorbringen, habe ich besiegt. Die habe ich besiegt. Aber warum fällt es uns so schwer, das wirklich zu glauben? Naja, ganz einfach, weil die Realität doch anders aussieht. Er lud auf sich unsere Schmerzen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, aber ich bin doch immer noch krank. Ich habe doch immer noch Schmerzen. Das Böse soll überwunden sein? Hast du heute Morgen mal kurz die Nachrichten angemacht? Iran, Ukraine, letzten Sonntag hier, Messerangriff, Reutling nebendran, kaputte Ehen, kaputte Familien, Missbrauch, Ungerechtigkeit. Wo bitteschön soll dieser Sieg denn sein? Ich habe das neue Buch von Jean-Marc Comer gelesen, für alle Insider, das schwarze Buch. Mega gut, ganz nebenbei. Echt besser als das Rote. Aber es war anders. Hey, und er macht einen Vergleich, der hat mich zutiefst getroffen. Er sagt in diesem Buch, er schreibt, Ostern ist der D-Day im Kampf Gottes um das Böse. Und für alle, die jetzt in der Schule geschlafen haben, als das dran war, der D-Day, das ist ein Hinweis auf den Zweiten Weltkrieg. Am 6. Juni 1944 landete die größte Armee, die es je gegeben hat, die alliierten Truppen an der Küste Frankreichs. Am Morgen des 7. Juni war der Krieg für Hitler verloren. Dort am D-Day hat sich der Zweite Weltkrieg entschieden. Aber er war noch nicht vorbei. Der Krieg für Hitler war verloren. Aber es gab noch ein Jahr lang heftigste Schlachten. Es gab noch viel Blutvergießen. Es gab Unschuldige, die gestorben sind. Es gab fürchterliche Kämpfe. Es gab Missbrauch von Berlin, von der Normandie bis nach Berlin und überall, wo dieser Krieg irgendwie auch noch eine Rolle gespielt hat. Aber der Krieg war verloren. Und ich weiß, dass solche Vergleiche immer hinken. Und doch hilft es mir. An Ostermorgen war der Krieg verloren. Gibt es noch Schlachten? Ja. Gibt es noch Blutvergießen? Ja. Aber der Ausgang ist gesetzt. Der Sieg ist errungen. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Hey, wie können wir im Jahr 2026 jetzt damit umgehen? Wisst ihr, uns Christen wird ja oft vorgeworfen, wir seien einfach naiv. Wir würden halt die Realität verdrängen. Aber wie kann man seinen Glauben bewahren und die Realität des Lebens ernst nehmen? Indem wir uns vor Augen führen, was Glauben heißt. Im Hebräerbrief, da schreibt möglicherweise Paulus oder ein anderer, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Jetzt frage ich dich einfach, du darfst das für dich selber beantworten. Was heißt für uns Glauben oft? Also, wie ticken wir so? Ein Glaube, der nur an Karfreitag glaubt, der sieht so aus, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, was juckt mich der Rest? Ein Glaube, der Ostersonntag vielleicht für möglich hält, das ist so, als ob du sagst, ich glaube, Deutschland könnte dieses Jahr Weltmeister werden. Kann man mal raushauen, gell? Kann man sagen, wenn es so kommt, cool, wenn es nicht so kommt, ja, auch nicht so wichtig. Italien wird auch weiter Fußball spielen. Hey, aber an die Bedeutung von Ostern Glauben im Sinne von Hebräerbrief meint was ganz anderes. Das meint was komplett anderes. Das heißt, du wirst am Dienstag, übrigens Montag ist Feiertag, am Dienstag wirst du in den Laden gehen und dein Trikot von Sané kaufen. Im Glauben, dass das im August das Doppelte wert ist. Ey Leute, das ist echter Glaube. Wirklich. Okay, ich glaube, ein paar wissen jetzt nicht, was ich... Also, er ist ein Fußballer, nicht so wichtig. Glauben heißt, du gehst davon aus, dass das, was du glaubst, wirklich schon ist. Aha, du glaubst wirklich, dass Gewalten und Mächte besiegt sind. Wow, das würde so einen Unterschied machen. Du fängst an zu glauben, dass deine Hoffnungen erfüllt sind. In Ostern sind unsere Hoffnungen erfüllt. Die spannende Frage ist, was hoffen wir eigentlich? Mal ganz ehrlich, Was hoffst du für dein Leben? Wenn ich Jesus nachfolge, dann habe ich keine Probleme mehr. Ist das deine Hoffnung? Wenn ich Jesus nachfolge, dann werde ich nicht mehr krank. Ist das deine Hoffnung? Leute, ich oute mich immer in diesen Predigten, weil ich es gar nicht anders kann. In mir lebt gerade eine ziemlich große Angst in den letzten Wochen. Mein Vater hat Parkinson und das ist keine schöne Krankheit. Und außer, dass man einfach blöd aussieht, manchmal in manchen Situationen macht das was mit dem Gehirn. Und das raubt Freude, Lebensfreude. Das ist ein Teil dieser Krankheit. Und seit einigen Monaten spüre ich in vielen ruhigen Momenten, dass meine Hand zittert. Das ist scheiße. Und ich hoffe, dass ich nicht krank werde. Das ist meine Hoffnung. Hoffst du, dass du mit Jesus keine finanziellen Durststrecken erleben wirst? Hoffst du, dass du keinen Burnout bekommen wirst? Hoffst du, dass die Mächte und Gewalten dir nichts anhaben können? Wenn das deine Hoffnungen sind, die du mit Jesus verbindest, ich garantiere dir, du wirst enttäuscht werden. Ich garantiere dir, du wirst enttäuscht werden. Jesus hat das angekündigt. Das ist nicht unsere berechtigte Hoffnung. Das ist Glaube, den wir uns geschnitzt haben, der enttäuscht wird, den du irgendwann über Bord wirst. Irgendwann wirst du anfangen, das leere Grab nicht mehr zu glauben. Irgendwann wirst du anfangen, das Kreuz nicht mehr zu glauben. Irgendwann glaubst du gar nichts mehr. Was dürfen wir laut der Bibel hoffen? Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Amen. Gibt es noch mehr, die das Amen sagen können? Nicht? Okay. Hey, das ist unsere Hoffnung. Das bedeutet, nicht uns wird nichts mehr passieren. Ganz im Gegenteil. Ostern heißt, egal was passiert. Und wenn diese Hand noch mehr zittern wird und wenn ich irgendwann keine Freude mehr empfinden werde, Jesus hat gesiegt und sein Friede macht sich breit in uns. Und by the way, das ist, was ich in meinem Vater erlebe. Ich erlebe das Fortschreiten dieser Krankheit, aber ich erlebe diesen Frieden Gottes, der uns zugesagt ist, der gewiss ist, weil der Sieg schon errungen ist. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt besiegt. Jesus, 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 wir wollen dich ehren, wir wollen dich preisen, wir wollen dich erheben, weil du gesiegt hast. Herr, danke für das Kreuz, aber danke, dass es mehr ist als das Kreuz. Danke, dass du auferstanden bist. Jesus, und weil du auferstanden bist von den Toten, ist nichts mehr unmöglich. Herr, und du erlaubst uns, dass wir diese Hoffnungen trotzdem haben. Und du erlaubst uns, dass wir zu dir kommen mit unseren Ängsten und Sorgen. Und du erlaubst es, dass wir das bei dir abladen. Und so oft tust du auch Wunder. Und das feiern wir. Vater, aber ich bete, auch wenn die erhofften Wunder nicht geschehen, halte diesen Frieden in uns. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Durch deine Wunden sind wir versöhnt mit dir und dürfen deinen Frieden erleben. Vater, du kommst in unser Dunkel des Lebens und erschütterst es. Mit deinem Licht kommt Wärme. Wir wollen dich anbeten und dich ehren. In deinem Namen, Jesus. Amen.
ICF Freudling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.